Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Diese Folge wird dir präsentiert von Disney Plus, dem neuen Streaming-Service, der dir die beste Unterhaltung von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr bietet. In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und natürlich das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Ich habe mir heute eine Frau eingeladen, die sehr vielseitig begabt ist. Sie kann hervorragend tanzen, hat als Model gejobbt, hat in Kinofilmen mitgewirkt, ist ein Social Media Star und moderiert erfolgreich seit 20 Jahren im TV. Unter anderem nimmt sie mich manchmal mit ins Schlepptau, wenn es was zu moderieren gibt. Ein offensichtlich weiteres Talent ist ihr Nicht-Altern. Sie sieht nämlich blendend aus. Nach dem Rezept muss ich unbedingt fragen. Außerdem war sie in der Stadt, in der ich geboren wurde, auf der Highschool Phoenix, Arizona. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Meine Moderationskollegin Annemarie Carpendale.
Uiuiuiui, ich freue mich auch sehr, Steven.
Anne, schön, dass
Endlich
du da bist.
Treffen wir uns mal zum Frühstück hier.
Ja, genau, gemütlich einen kleinen Kaffee. Anne, welches ist der Film deines Lebens?
Boah, es gibt natürlich so einige, die einen begleitet haben irgendwie im Leben, aber einer der entscheidenden sozusagen mit Liebeskummer und so war auf jeden Fall Notebook. Wie ein einziger Tag.
The Notebook. Okay, ja. du hast es ja großartig gerade eingeleitet mit Liebeskummer und so. Also Liebeskummer, weil du den Film geguckt hast, oder du hast den Film mit Liebeskummer geguckt, oder aufgrund von Liebeskummer hast du dir den Film reingepfiffen?
Alles und immer wieder. Also das ist echt so ein Film, der zwischen uns Mädels so eigentlich der einzige, der wie so gedealt, ja, so per DVD irgendwie so von einer zu anderen. Ja, musst du heute Abend mal gucken. Damals schön so auf DVD sich so gegenseitig in die Handtasche gesteckt. Ja, also das ist schon ein Film, wo ich heute noch heulen kann tatsächlich. Und ich bin eigentlich nicht so die große Heulerin tatsächlich. Ich hatte bis auf Wayne meistens Männer, die vor mir geheult haben beim Film gucken. Liebe Grüße an Olli an dieser Stelle. Dieser Film bringt einen immer zum Heulen. Und wenn man eh schon so ein bisschen emotional ist, dann funktioniert das noch ein bisschen besser. Also ich weiß ehrlicherweise nicht, warum man sich da noch trauriger macht. Aber was soll's?
Nee, ich glaube, ich habe immer Fields of Gold gehört von Sting, wenn ich Liebeskummer hatte. Weil der bringt dich dann so weit runter, da fühlst du dich noch dreckiger und schlechter und trauriger und schlimmer. Aber bei Notebook muss man ja sagen, also es geht im Prinzip um eine Liebesgeschichte. Rachel McAdams und Ryan Gosling, unter anderem dann auch noch James Marsden ist dabei, Gina Rowland und James Garner. Mhm. Aber es geht um die Liebe zwischen Ryan Goslings Figur und Rachel McAdams. Er ist eher so ein
einfacher Junge vom
Farmer,
Land.
Genau. Und
Bauarbeiter.
Und sie kommt aus einer schicken, schnicken Familie. Und da erobert sie ja so großartig. Das ist diese Szene in dem Riesenrad, ne? Mhm. Wo sie, glaube ich, mit ihrem Freund sitzt. Kann das sein?
Ja, mit ihrem schicken Stadtfreund natürlich. Und er hüpft aufs Riesenrad und es riskiert sein Leben, hängt sich mit einem Arm irgendwie da an eine Stange und sagt, also, wenn du jetzt nicht mit mir ausgehst, dann stürze ich halt ab.
Und dann sagt sie, ich gehe mit dir aus.
Ja, nee, genau, du musst es ja auch wollen.
Ja, genau, nicht aus Mitleid sagen. Du musst es wollen. Okay, ich gehe mit dir aus. Genau, und dann verlieben die sich und
Also das ist ja schon auch so eine ausgewiefte Dame, die Ellie, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass dann das Date steht, ne? Er muss es sich nochmal erkämpfen, tatsächlich.
Stimmt.
Er muss es sich nochmal erkämpfen, es ist damit nicht getan, tatsächlich.
Aber das ist, ehrlich gesagt, finde ich total gut, ne? Also, weil, der Film ist ja schon kitsch.
Sehr kitsch.
Ne? Nicholas Sparks hat das Buch geschrieben.
Das ist sein erstes Buch gewesen, glaube ich, ja. Dann seine erste Novel.
Genau, und wenn Nicholas Sparks Film guckt, weiß, das geht um ganz viel Herzschmerz. Aber er muss auf jeden Fall noch was tun und dann sind sie zusammen und dann kommen die Klassenunterschiede einfach raus.
Gefällt es natürlich so ganz und gar nicht. Sie sagt sogar irgendwie, he's trash, was auch immer. Also er ist absoluter Müll, dieser Mann, den sie sich da geangelt hat, und verraten wir, wie es ausgeht. Vielleicht will es ja noch mal jemand ganz nostalgisch gucken.
Ja, stimmt, also ich kann ihn nur empfehlen. Ich muss sagen, das ist ein Film, da habe ich auch geheult. Aber weil der geht so schön kitschig ans Herz. Und dann geht er auf jeden Fall, zieht in den Krieg. Das ist der Zweite Weltkrieg in Amerika. Und er schreibt ihr jeden Tag einen Brief.
Aber die Mama
versteckt die Briefe. Mhm. Und dann kommt sie mit James Marsden zusammen, der ja auch ein Schmuckerkerl ist. Ne?
Ja,
und
ja,
den Rest, ein bisschen schleimisch. Den Rest müsst ihr euch selber angucken.
Aber weißt du, warum man vor allen Dingen heult tatsächlich, also zumindest heute, heul ich weniger wegen dieser jungen Liebesgeschichte, sondern wegen der alten. Weil die wird ja in Flashbacks erzählt, die ganze Geschichte. James Garner. Und diese alten Menschen, die sich diese Geschichte, also die Ellie heute sozusagen als alte Frau hat ja Alzheimer. Und er, Noah, erzählt ihr quasi jeden Tag im Altersheim diese eigene Liebesgeschichte erneut, ja. Und sie jeden Tag will sie ihn morgens rausschmeißen und abends erkennt sie irgendwie mehr oder weniger, dass diese Liebesgeschichte wahrscheinlich ihre eigene ist. Und das ist ja so schön. Und dann gibt's ja noch ganz viel Streit über das Ende. Die beiden sterben ja da oder eben auch nicht. Und Netflix soll ja irgendwie das Ende beschnitten haben. Oh mein Gott, weil es gibt ja einmal das Ende, wo irgendwelche Vögel über den See fliegen, wo man sich denken kann, was passiert ist. Und dann gibt's das Ende, wo die beiden dann Arm in Arm tot im Bett liegen. Und zwar an dem Abend, nachdem sie zum ersten Mal erkannt hat, dass er Noah ist und ihn auch so genannt hat. Du siehst schon, ich bin voll drin, hab voll Gänsehaut.
Ja, ich kann, aber so wie du das erzählst, muss ich auch sagen, kriege ich auch wieder Gänsehaut. Aber das ist ein toller Film. Weil du sagst, also das war ein Film, den du, also den guckst du immer, wenn, jetzt hast du ja logischerweise kein Liebeskummer mehr. Aber damals.
Nur Ärger.
Da guckst du andere Filme. Aber damals, als du Liebeskummer hattest, habt ihr den, zwischen den Mädels hin und her gegeben. Und dann mussten die Jungs immer mitgucken und einige haben geweint, andere nicht. Und Wayne weint dann nicht.
Nee, Wayne ist überhaupt nicht so der Heuler. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob ich den jemals, Wayne angetan habe. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe gestern
angetan?
Gesagt, ja, also das ist schon, also ich glaube, für Jungs ist das jetzt schon ein hartes Brot, oder?
Nö.
Ist mal ehrlich. Ja, jemand, der irgendwie Cineast ist wie du vielleicht nicht.
Nee, aber ich mag ja Herzschmerz auch.
Ja, also nicht jeder, ne? Also okay. Als ich gestern zu Wayne gesagt habe, lass uns den doch nochmal gucken, weil ich mir natürlich kurz überlegt habe, was als ich gesagt habe, ich komme heute dich treffen, habe ich natürlich kurz drüber nachgedacht, was ich mit dem Film verbinde. Und dann habe ich zu Wayne gesagt, lass uns den noch mal gucken. Dö, vergiss es. Der hat lieber irgendwie Scheiße im Fernsehen durchgesetzt und ein bisschen Second Screening gemacht, als mit mir diesen Film zu gucken. Also ich habe ihn auch noch nie nochmal geguckt.
Aber wie ist das denn bei euch zu Hause? Wer entscheidet denn, welcher Film geguckt wird?
Ach, das geht relativ demokratisch. Das Problem ist nur, wenn es 1-1 steht, weißt du ja, ne? Dann ist es schwierig.
Das stimmt. Also das heißt, ihr schlagt immer beide was vor?
Auch wir kriegen auch Abende hin, wo wir tatsächlich einen ganzen Abend nur mal Trailer gucken. Ne? Also es kann uns auch mal sehr gut passieren tatsächlich. Also wir sind schon sehr, Entscheidungen ist nicht unser größtes Ding, sagen wir mal so. Egal was, ja. Das kann Pipifax sein, das kann aber auch ein Hausbau sein. Wir können bei allem sehr gut diskutieren und es ist ja immer so, wenn der eine locker lässt und sagt, ach komm, lass mal 5 gerade sein, können wir auch einfach irgendwie morgen oder können wir sehen, wie es kommt, dann sagt der andere, nee, also an das Thema müssen wir jetzt auch nochmal ran. Also wir sind da, ja, eine unendliche Geschichte.
Aber trotzdem rauft ihr euch ja immer gut zusammen. Also es scheint ja trotzdem zu klappen, auch wenn der Weg dahin vielleicht ein bisschen steiniger ist.
Ja, das ist ja das Geheimnis, ne? Wenn es irgendwie, ich glaube, immer so Flatrate-mäßig laufen würde, wäre es auch langweilig, oder?
Soll ich dir ganz ehrlich mal sagen, dafür kenne ich dich lang genug. Und du mich auch. Ich will kein Flatrate, du willst auch kein Flatrate. Das ist zu langweilig.
Weißt du eigentlich, dass wir vor wie vielen Jahren war das? Vor 15 gefühlt gesagt haben, also wenn wir bis dann und dann keinen finden, dann heiraten wir, ne? Weißt du schon?
Ja.
Jetzt haben wir halt jemanden.
Mist. Ja. Wir müssen das nochmal separat diskutieren, an einer anderen Stelle.
13 Jahren oder so.
Nein.
Das muss wohl lange her sein.
Ja?
Ja, weil ich...
Da war ich doch schon so alt.
Da warst du doch schon so... Was ist denn alt
Und ich habe dir auch immer Briefe geschrieben, die deine Mutter abgefangen hat. Guck mal, jetzt kommen wir nämlich auf die Geschichte von Notebook. Deswegen geht er dir so ans Herz, weil du weißt. Ne? Und dann kam James Marsden alias Wayne Carpendale und dann musste ich da wieder kämpfen.
Dö.
Sag mal, aber Rachel McAdams gehört auch zu den Schauspielerinnen, die du ganz besonders schätzt.
Ja, absolut. Also ich weiß nicht, natürlich ist eine Charlize Theron toll und so weiter. Es gibt ja viele große. Julia Roberts hat ein unheimliches einnehmendes Wesen, was auch immer. Aber ich finde so diese kleinen, zarten Frauen finde ich ganz toll, wie auch Alicia Vikander oder eben Rachel McAdams. Vor allen Dingen, die wurde ja durch den Film, und das wollte ich zu dem Film noch sagen, das ist ja nicht in erster Linie irgendein geschnulzter Liebesfilm, sondern diese Chemistry zwischen Ryan Gosling, ja, und eben Rachel McAdams, die ist unfassbar, Hammer. Ja. Und die Rachel hat sich damals ja auch gegen so viele Names wie Reese Witherspoon und waren also wirklich große Leute, die da gecastet wurden.
Ich glaube, die haben bestimmt wieder die komplette Palette aller Damen, die zu dem Jessica Zeitpunkt Biel, ja genau so, groß ja. waren, geschnappt. Und dann kommt Rachel McAdams um die
Genau, Ecke. Also die haben irgendwie 10 große Namen gehabt und Rachel McAdams, das ist tatsächlich eine Geschichte, die ich vor urlanger Zeit, deswegen weiß ich nicht, ob sie korrekt ist, mal gehört habe, dass sie irgendwie durch Zufall in Town war in L.A. wegen einer anderen Geschichte und ihr irgendjemand nachts noch das Drehbuch zugeschoben hat, sie das ganze die ganze Nacht durch dieses Drehbuch in sich reingesogen hat und geheult hat und dann in diesem Zustand zum Casting gegangen ist und die dann den ganzen Vormittag geheult haben bei diesem Casting in den emotionalen Szenen. Und sie hat dann die Rolle bekommen und vorher kannte man sie ja eigentlich so gut wie gar nicht. Ne? Also zumindest nicht groß. Kommt ja auch, glaube ich, in England geboren oder was auch immer.
Ja, ich meine, aber guck dir mal an, was sie jetzt alles macht. Ne? Sherlock Holmes hat sie gemacht. Sie macht ja noch die eine oder andere Schnulze.
Spotlight.
Oscar-nominiert. Genau, und dann kommt sie da um die Ecke. Und ich meine, sie kann ja auch Comedy. Ne? Also der Eurovision-Film mit Will Ferrell ist ja auch ein Film, wo sie zeigt, sie kann singen ne? und macht dann irgendwie Quatsch. Ich finde die auch großartig.
Morning Glory fand ich sie auch ganz toll.
Oh ja, sehr gut. Ne? Ne?
Also auch so wirklich so diese, da hat sie auch so ihr komödiantisches Talent gezeigt, auf jeden Fall. Ja, ist irgendwie eine Frau, die jetzt nicht so klassisch hübsch ist, finde ich, sondern eher so wirklich bezaubert durch ihre Art. Die hat sowas ganz Besonderes und so ein Strahlen und die geht in wirklich ihren Rollen so 180%, wenn nicht 3000% auf. Und das fasziniert mich irgendwie. Also die ist wirklich, also jetzt gerade The Notebook ist ja ein gutes Beispiel. Also da diese Chemistry zwischen den beiden und die haben ja gestritten irgendwie nach den Dreharbeiten und sich angeschrien und so. Es war da nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, sind danach dann zusammengekommen. Du weißt, du merkst schon, ich weiß alles. Ich liebe diesen Film und Rachel McAdams. Ja, also das ist einfach eine Frau, die irgendwie alles da gibt und alles reintut in ihre Rollen und das mag ich. Und das besondere Etwas hat die irgendwie so dieses...
Finde ich auch.
Was man nicht so beschreiben kann, so dieses... So.
Ja, aber ja, genau, diesen kleinen Knaller zusätzlich. Und ich finde, das ist ja das Spannende. Ich finde ja auch... Wenn so eine Frau so also Charlize Theron ist natürlich jetzt das Beispiel, weil das ist so eine Erscheinung, ne? Ich meine, die kann ja auch super schauspielern, aber...
Doppelt so groß wie ich und du.
Ja, genau, aber Rachel McAdams hat dann das gewisse Etwas und Alicia Vikander ja auch, ne? Also ich meine, auch Oscar-Preisträgerin, dann macht sie auf der anderen hier Tomb Raider... Schwedin, also die hat ja auch, die ist ja auch eher zart.
Ex-Maschine, ich fand der Ex-Maschine.
Das ist einer der geilsten Filme.
Oder?
Ja, Wahnsinn.
Was für ein geiler Film. Also da hat sie mich völlig irgendwie verzaubert. Übrigens auch mein Kumpel Florian Weiß, der war danach, Entschuldigung Flo, der war danach auch verliebt, ist aber mittlerweile glücklich liiert. Das ist echt auch so eine Frau, die so natürlich nicht ganz so sparkling, sag ich jetzt mal, wie die Rachel, die jetzt als sehr viele so, die einfach ganz toll lacht und so ein Strahlen hat und so. Ich finde, die Alicia ist ja eher so ein zurückhaltender Typ, so eine feine.
Aber so eine kühle Nordeuropäerin.
Ganz ne? Genau. So eine kühle Schwedin, aber es ist wunderschön, tatsächlich. Unheimlich naturhübscher, verstehe ich den Michael Fassbender sehr. Also wirklich eine zauberhafte, feenhafte Frau. Und ja, also die, das ist auch so, denn mit der kannst du mich auch immer hinterm Ofen vorlocken, wenn die irgendwas macht.
Aber das
jetzt
Schöne
Tomb Raider
ist,
war jetzt nicht mein Favorit, aber sowas wie Ex-Machina oder so, wo sie so ein bisschen zeigen kann, was sie kann. Also Wahnsinn.
Ja, aber ich finde trotzdem, ich finde ja super, dass sie dann für eine Rolle gecastet wird, die ja durch Angelina Jolie so extrem gaming-mäßig besetzt wurde und sie ist ja das Gegenteil. Sie ist ja nicht, sie hat ja nicht die weiblichen Rundungen, sage ich jetzt mal, an Angelina Jolie, sondern sie ist ja, was du gesagt hast, eher ein bisschen zierlicher, drahtiger. Aber ich finde, sie hat es trotzdem super gemacht. Du nimmst ihr das ja ab, Absolut. Weil sie das Handwerk ja beherrscht, ne?
Ganz genau.
Und sich darauf nicht verlässt, einfach nur gut auszusehen.
Auch keine halben Sachen tatsächlich. Also auch so eine Frau, die...
Aber das Schöne ist, du kennst ja, das Geile ist, ich rede mit dir über den Film und du weißt dann alles, ne? Also Rachel McAdams weiß, mit wem sie zusammen war. Hier Michael Fassbender.
Natürlich.
Dann,
wie kann da, Excuse me.
Das muss man ja auch zusätzlich...
Wie hieß der Film The Light Between the Oceans, right?
Ja.
Ja, genau. Da sind sie doch zusammengekommen, die zwei, ne? Und dann haben sie es aber 2 Jahre verheimlicht und mittlerweile, also Privatleben ist bei denen jetzt immer noch nicht so viel, dass man viel darüber weiß, aber das ist natürlich ein absolutes Traumpaar, wie ich finde, jetzt nicht wie Brangelina, die überall hingehen und sagen, hallo, hier sind wir, die sich aber mittlerweile schon auf dem roten Teppich gemeinsam zeigen, aber eben nicht viel preisgeben, zu Recht, ist ja auch richtig so, wenn man das nicht möchte, und aber trotzdem irgendwie für mich so ein Undercover-Traumpaar in Hollywood. Entschuldigung, ich bin hier für den Rat und Tratsch.
Nein, richtig, aber Undercover Traumpaar finde ich ein schönes Stichwort. Sag mal, Lieblingsserie, gibt es da auch was?
Ach, ich weiß, früher 24 natürlich, rauf und, also es war so, da bin ich addicted quasi, also seitdem bin ich addicted, was Serien angeht. Ich bin nicht so die absolute Bench.
Aber ich erzähle gerne, darf ich eine kurze Geschichte zu 24 erzählen, weil ich war bei einem Freund in Los Angeles, lange Geschichte, der ist Tontechniker für die Plattenfirma von Kiefer Sutherland und hat da lange gearbeitet und hat er gesagt, ich nehme dich mal mit zum Dreh von 24, ne? Und ich dachte so, okay, ja, finde ich ja super gut. Komme ich mal mit einer Sibbe ins Industrieviertel gefahren von L.A. Und dann haben die eine Szene, ich meine, das ist eine Serie. Also das war vor dem ganzen Boom von Amazon Prime und Netflix und was es alles gibt. Ne? Also das war eine Serie. Und dann stehen wir da und dann meinte ich so, und was passiert jetzt hier? Also es fliegen jetzt 3 Kampfflugzeuge über dieses Areal und jagen Kiefer Sutherland. Und ich so, was? Ja, man, ja, 3 Kampfflugzeuge, erzählt er uns der Typ. Und ich so, ja, genau, Hollywood ist alles immer größer, better, bigger. Und dann stehen wir da, ey, und dann knallen da auf einmal, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht aus, aber 3 so Monster-Dinger über dieses Areal. Die Szene war in, keine Ahnung, 45 Sekunden im Kasten. Das war's.
Aber die haben da kein Pappmaché gemacht, ne?
Nee,
die haben
es echt gemacht. Und da standst du echt so und dachte, okay.
Jack das, Bauer.
Ja, das, aber das war auch eine geniale Idee, ne?
Boah, also ganz ehrlich, also wie viele Nächte tatsächlich, ich habe das, damals war ich in der Dreier-WG und ich weiß noch genau, ich kam dann mit meinem Freund irgendwie nach Hause damals und dann unser WG-Partner, der dritte im Bunde, war irgendwie wie auf Drogen, stand in der Tür und hab gesagt, ihr müsst das. Und wir haben uns wirklich über den amüsiert, ne? Wie der war wirklich völlig von Sinnen. Ja, der hatte das gerade den ganzen Tag geguckt und dann haben wir uns dran gesetzt und haben das auch die nächsten 3 Tage, damals noch so ein bisschen Studentin und ein bisschen Viva moderiert, da ging das noch, 3 Tage durchgeguckt, ne? Und jetzt dann die aktuelleren Staffeln tatsächlich dann auch mit Wade. Also so fing es an natürlich, 24, ganz krass. Mittlerweile bin ich ja Familienmama und so, finde ganz toll, This Is Us, ich weiß.
Aber guck mal, das Schöne ist, du kehrst dann ja immer, also von The Notebook zu This Is Us ist ja ein kleiner Sprung.
Nicht
das
so
ist
weit.
Ja dasselbe kleine Teilchen sozusagen. Aber
ich bin eigentlich gar nicht so die, also muss man jetzt wirklich sagen, jetzt stelle ich mich selber ein bisschen falsch dar. Tatsächlich bin ich gar nicht so die Liebeschnulz-Filmfrau. Also
aber ich gucke
schon gerne was mit Action. Also ich weiß früher.
Du bist empathisch.
Ja.
Ich werte das als positiv. Ich finde auch gar nicht, dass man das immer in irgendeiner Art und Weise dann versuchen muss zu begründen. Ich kann total verstehen, dass dir The Notebook, also es geht ja um einen Film, der einem etwas bedeutet. Hm. Es geht ja nicht um den besten Film. Das ist ja immer Quatsch. Ich finde es immer ganz schön, wenn Leute reinkommen und dann irgendwas sagen so, ja, ich liebe die Dokumentation von, oder ich liebe Wim Wenders, bla bla. Dann denke ich immer so, ja, die machen ja alle gute Filme, aber es geht ja ums Herz. Und The Notebook kann ich verstehen. This Is Us kann ich auch verstehen.
Ja,
ja, weil wenn du Geschichten so erzählen kannst, und das ist ja die hohe Kunst des Kinos und auch des Fernsehens, wenn du Geschichten so erzählen kannst, dass du vorm Fernseher sitzt und ich an unterschiedlichen Orten und wir ziehen beide was raus und werden emotional gepackt, dann hast du es doch richtig gemacht.
Absolut.
Und wenn Rambo das kann oder ein Hundefilm oder eine Doku, ist doch toll. Aber This Is Us, Milo Ventimiglia.
Ja,
ich mein, der
was hatte, für ein toller Typ, oder?
Ja, aber witzig, dass der...
Nichts mehr danach gemacht hat.
Genau,
was ist da los?
Ja, aber davor auch kaum was gemacht. Ne? Und dann hat er jetzt, haben wir so einen Actionfilm mit Jason Statham, wo er so ein so ein Idioten in Las Vegas spielt.
Haben wir beide gleichzeitig Idiot gesagt?
Ja, ja. Genau. Und Mandy Moore, das sind ja ein paar wirklich coole...
Chrissy Metz, die habe ich getroffen danach dann beim Oscar tatsächlich letztes Jahr. Da durfte sie ja Song präsenten, ne? Ja, genau. Nominierten tatsächlich. Und war mega aufgeregt.
Und Joko und ich hatten sie in dem Wohnzimmerfestival, in der Sendung, hatten wir eine Live-Schalte zu ihr nach L.A. Die ist so nett.
Süß. Die habe ich gleich, also das war ja vor Corona, wir haben uns gleich gedrückt, obwohl ich habe einfach gesagt, ich bin sonst ja nicht so großer Fan von irgendwas, aber das ist so eine tolle Frau, die irgendwie, wir haben uns dann gleich in die Arme genommen und gedrückt. Ich habe gesagt, ey, ich gucke das wirklich rauf und runter, wie so ein kleiner blöder Schulfan, aber so eine zauberhafte Frau wirklich, ja, die
positiv,
auch noch toll singen kann.
Power, und, ja. Spaß, ne?
Ja, ja. Netz. Mhm. Und dann habe ich noch eine Serie, die ich in der letzten, also bin zwar ein bisschen hinterher, aber hier Money heißt, also wie heißt das? Haus des Geldes, ganz genau, Haus des Geldes. Haben wir auch jetzt in den Wochen vor Corona war das, glaube ich, rauf und runter geguckt, sind da jetzt auch dann am Ende, aber da gibt's ja noch eine Fortsetzung, Gott sei Dank, ne? Und wir haben es witzigerweise auf Englisch geguckt, weil irgendwie Gott, hoffentlich kriege ich jetzt keinen Ärger. Ich fand, Deutsch war das jetzt nicht so spannend synchronisiert wie Englisch. Ich meine, es ist ja beides nicht original. Also ich gucke ja normalerweise immer gerne original tatsächlich. Das war jetzt mit Spanisch irgendwie schwierig. Ich habe nur jedes dritte Wort verstanden. Aber auf Englisch irgendwie fanden wir jetzt etwas spannender synchronisiert.
Finde ich total. Es gibt die Doku über Michael Jordan auf Netflix. Wenn du die dir auf Deutsch anguckst, ist eine Vollkatastrophe.
Ja,
vor allen Dingen, weil Dinge falsch gesagt werden und falsch ausgesprochen werden. Und das ist natürlich bei Vereinen und Positionen und sowas fatal. Also die deutsche Synchronarbeit ist schon beeindruckend, was sie in ganz vielen Situationen und Filmen und Serien machen. Aber manchmal, und das kann ich verstehen, dann guckt man das gerne im Original, weil der Bezug auch ein anderer ist, ne? Und vor allen Dingen, wir gucken ja auch viel jobtechnisch Filme und ich finde, manchmal macht das einfach extrem viel aus, wenn du die echte Stimme kennst.
Absolut.
Und dann springst du zu einer komplett anderen Stimme. Das finde ich schwierig. Bist du denn Team Kino oder Team Couch?
Leider kann man diese Frage ja nicht ganz mit Ja oder Nein oder A oder B beantworten, ne? Also früher sicherlich noch mehr Team Kino und jetzt auch situationsbedingt mehr Team Couch. Damit meine ich nicht Corona, sondern auch den kleinen Mann natürlich, ne? Da muss man ja
Wayne
Kino, den auch, der ist mittlerweile pflegebedürftig zu Hause. Nein, also braucht man halt natürlich ein bisschen mehr Orga, um mal eben, früher ist man wirklich abends von TAF nach Hause gekommen, hat gesagt, wäre doch heute irgendwie ist das Wetter nicht so gut, lass uns doch irgendwie spontan ins Kino gehen. Das geht natürlich jetzt, ich habe noch keinen Weg gefunden, wir nehmen Mats wirklich überall hin mit, aber ins Kino habe ich noch nicht geschafft, obwohl Open-Air-Kino war er schon mal mit dabei tatsächlich. Ihn da heimlich einzuschleusen, das hat noch nicht funktioniert. Das heißt, es ist halt immer eine Orga und deswegen Tendenz Couch mittlerweile, aber ich finde trotzdem, so einen richtigen Kinoabend muss man sich schon hin und wieder gönnen.
Das ist auch was Schönes.
Das ist schon was Besonderes auf jeden Fall.
Gibt es denn Must-Haves, wenn du ins Kino gehst oder wenn ihr ins Kino geht?
Ja, auf jeden Fall Popcorn schon, ne? Und um deine alte Podcast-Reihe. Süß, natürlich.
Süß.
Popcorn und manchmal auch die Nachos und irgendwie so ein 8-Liter-Getränkebecher gehören schon irgendwie dazu, finde ich schon. Ja.
Also es macht Spaß. Bist du denn da auch ziemlich radikal, was dein Umfeld angeht? Also müssen die leise sein, dürfen die mitreden, diskutieren?
Ach, das ist okay. Also das ist alles okay. Warte mal, welcher Film war das, wo das ist? War auf jeden Fall hier am Potsdamer Platz im Kino 2012. Der Film. 2020? Wie heißt denn der Film?
Ach so, du meinst den Roland Emmerich-Film?
Ja,
ach, ich dachte, du meinst das Ja.
Ja, gut, sorry.
Ich dachte so, what?
Heißt der 2012 oder heißt der
2012? Nee, 2012.
12, ganz genau. Also es ist jetzt auch nicht der Film,
mit
wo
Jake
du jetzt...
Jake Gyllenhaal und allen, ne?
Wo die sich alle ständig einen auf die Nase hauen.
Nee, nicht Jake, nee. Das ist Diesel, Day After Tomorrow ist Jake Gyllenhaal. Und
Diesel,
2012 ist... Halleluja. Wie heißt der denn aus High Fidelity? Da kommen wir gleich drauf.
Also auf jeden Fall kein Film, wo jetzt irgendwie die Akademiker drin sitzen. Wir sitzen da drin und es ist so, also das Publikum konntest du sortieren nach Friseuse und Bodybuilder. Also mehr gab's da nicht drin, ne? Und dann wurde wirklich sich in jeder Szene in eingemischt und so, ne? Und mit einmal, dann haben dann andere Leute natürlich gesagt, ey, Ruhe, hier, da und so. Und mit einmal springt einer auf und zieht eine Knarre. Was? Im Kino. Und wir sind in Deckung gegangen. Und Wayne und ich haben zum ersten Mal gemerkt, was wir in Notsituationen unterschiedlich machen würden. Also wir sind beide in Deckung gegangen. Wayne hat mich in die eine Richtung gezerrt, wollte raus. Ich habe mich aber in Deckung begeben und wollte natürlich unten unter diesem Kinosessel bleiben. Und waren wir uns auch da, konnten wir keine Entscheidung fällen. Gott sei Dank war es in dem Fall nicht so wichtig. Und dann haben die sich angefangen zu prügeln in diesem Kinofilm. Und der Film wurde natürlich abgebrochen. Und draußen standen dann irgendwie 20 Mannschaftswagen der Polizei. Und das war dann so mein Fresse-Film. Ja.
Da hat einer eine Knarre im Kino gezogen. Und hat dann gebrüllt, ihr haltet alle das Maul, sonst knall ich euch ab.
Nö, hat er gar nicht. Er hat einfach nur einem gegenüber, der ihn gerade genervt hat, weil er zu laut irgendwie gesagt hat, hat er halt die Knarre vorgehalten. Das war's.
Und dann haben die sich gebeugt.
Aber nicht nur die zwei, sondern gefühlt wirklich das ganze Kino. Ich glaube, es gab außer uns noch so drei Pärchen, mit denen man sich irgendwie normal unterhalten konnte. Und wir haben dann irgendwie zusammen da unten witzigerweise auch in einer Reihe gehockt und uns irgendwie Zeichen gegeben, ob wir jetzt hier uns fertilisieren oder nicht. Wie gesagt, Wayne wollte mich irgendwie über den Boden schleifend rausbefördern. Aber das war so mein wildes Kinoerlebnis in Berlin tatsächlich. Also
das braucht man aber auch nicht
in München passiert sowas, glaube ich, eher nicht. Wir sind da ja hier ein bisschen konservativer.
Du, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist auch ein Erlebnis, was man nicht auf seiner Agenda haben muss,
nee,
oder?
Nee, brauchst du nicht. Aber im Nachhinein war es natürlich ganz witzig.
Ja, weil
da war mal ein bisschen was passiert.
Genau, da war mehr Action im Kino als auf der Leinwand. Ja. Und zu Hause, was brauchst du da? Oder wie macht ihr das da, wenn ihr guckt? Guckt ihr auf der Couch oder im Bett?
Ich ja lieber Bett, Wayne lieber Couch. Das heißt mal so, ne? Wie das dann in einer kleinen Demokratie zu Hause ist. Also es wird mal so geguckt. Der Kleine noch nicht dabei natürlich, aber ich bin ja lieber so irgendwie schön in der waagerechten, am liebsten noch schön indisches Essen, auch noch mit im Bett irgendwie stapelweise und Süßigkeiten und so. Also ich mache da ja gerne so eine richtige Celebration draus. Wayne guckt lieber auch, weil danach der ganze Salat im Bett hängt. Auf der Couch. Aber wir finden immer irgendwie eine Lösung. Mal so, mal so. Kommt vielleicht auch ein bisschen auf den Film und die Uhrzeit an. Also sagen wir so, ist es jetzt so in der ersten Abendhälfte dann eher Couch, zweite Abendhälfte eher Bett.
Achso, okay, also zum Durchbingen einer Serie Bett. Wandert ihr?
Ja, ganz genau. Dann Bett nachher, genau. Das geht dann im Bett. Ja.
Du bist ja so und so jemand, der nicht gerne
früh ins Bett geht,
ne? Das, nee, das heißt, was ist so die Durchschnittsuhrzeit?
Wann habe ich dir heute nachgeschrieben?
Um 3.21 Uhr.
So. Da
3.21 Uhr. Also 3.21 Uhr. Was machst du bis 3.21 Uhr unter der Woche?
Ich weiß auch nicht. Also ich mache meine Büroarbeit tatsächlich dann. Und ich finde es total geil, dass man da so mal E-Mails und sowas schreiben kann und keiner schreibt sofort zurück und weiß
das ist
alles
super.
Besser. Weißt du, wenn du das am Vormittag machst, dann kommen endlos Diskussionen über Kleinigkeiten und so, ja. Wie machen wir das denn jetzt da und wann ist denn der Termin da? Und wenn du das nachts alles abarbeitest, dann hast du erstmal Ruhe. So.
Ich fand das so großartig, als mein Bruder und ich in Los Angeles gelebt haben, durch die Zeitverschiebung, ne, haben sie dir morgens eine E-Mail geschickt und du konntest ja logischerweise 9 Stunden zurück erst abends antworten. Mhm. Und dann kam irgendwann so ein Rhythmus rein, dass du gemerkt hast, die nervt, dass du nicht direkt antwortest und dann fangen sie mal an nachzudenken. Das ist ja das Schlimmste, ne? Dieses so, ich schreibe einfach mal 10 E-Mails, obwohl du die in einer zusammenfassen kannst. Mhm. Und dann wurde es immer weniger. Deswegen kann ich das verstehen. Trotzdem will ich nicht um 3.21 Uhr noch im Bett hängen und E-Mails machen. Das
ist
heißt,
aber
wann
auch nicht immer so.
Aber wann stehst du denn dann auf? Wann bist du heute aufgestanden?
Um 9.
Wow, also du brauchst nicht viel Schlaf. Oder legst du dich mittags nochmal hin?
Oder nee, ach Quatsch, das kann ich überhaupt gar nicht. Also wenn ich einmal wach bin, dann also gar nicht. Also das wirklich, also ich weiß nicht, wann das in meinem Leben mal irgendwann möglich wäre, aber das habe ich wirklich noch nie in meinem Leben gemacht. Da muss ich vielleicht noch irgendwie alt und grau für werden, dann geht das vielleicht. Nee, also wenn ich auf bin, dann bin ich auf und dann, also ich bin jetzt auch nicht so der Schlaftablettentyp, dann nee. Und zwar meistens ohne Kaffee und dann allerdings nachmittags irgendwie so 8 Liter Cola tatsächlich. Ich bin so ein Cola-Junkie. Nee, aber ich brauche unter der Woche nicht so viel Schlaf. Ich kann aber dann am Wochenende auch ohne Punkt und Komma schlafen. Und unser kleiner Mann macht das erstaunlicherweise mit. Der hat das so schon in meinem Bauch trainiert. Und der ist echt ganz entspannt. Der schläft tatsächlich meistens so lange, bis man ihn weckt. Ich weiß,
das ist
jetzt
cool.
Kriege ich ganz viele böse Blicke.
Warum?
Über den Podcast. Naja, weil es halt schon gemein ist, wenn die Kleinen ausschlafen, oder?
Warum ist das gemein?
Ja, weil sie meistens nicht ausschlafen. Und andere
ja, okay,
Leute gefoltert werden.
Aber wann geht denn Wayne ins Bett?
früher als ich meistens. Aber also wir haben jetzt auch versucht in letzter Zeit so ein Kompromiss, so 1-2 ist im Moment unser Kompromiss. Also gestern war so ein bisschen Ausnahme. Also wir versuchen schon so zwischen 1 und 2 schon so.
Okay, also 1-2. Ich weiß noch, dass ich mit zwei Freunden, wir waren auf Ibiza und dann waren wir in Pascha und da hat uns jemand so irgendwie die ganzen Sachen gezeigt und dann meinte sie, ja, ey, und David Guetta kommt heute und der legt auf und das müsst ihr euch angucken. Ich habe euch einen Tisch klar gemacht, alles super. Und wir dann so, ja, wann denn? Ja, 5:30. Wir so, vielen Dank. Da sind wir schon im Bett. 5:30, also das wäre ja so deine Zeit, ne?
Ja, früher. Sag ich mal so in meiner Studienzeit. Also in der Studienzeit habe ich wirklich nachts in Köln durchgelernt tatsächlich. Also nachts war meine Lernphase und tagsüber habe ich dann, ja, bis mittags gepennt, so bis 12 oder so. Aber nachmittags hatte ich dann irgendwie eine geile Studienzeit und nachts, also so vorzugsweise ab 11 oder so, habe ich dann angefangen zu lernen. Da war so dieses gleiche Ding. Dich hat halt keiner angerufen und es stand auch keiner vor der Tür, sondern du konntest
so dein Ding
machen.
Oder bist du ein Vampir?
Vielleicht.
Okay, wir haben
probier es mal mit Knoblauch.
Oh, nee, das mache ich lieber nicht. Anne, du bist jetzt schon seit 20 Jahren in diesem wunderbar bunten Geschäft, das wir unser eigen nennen, unser Zuhause. Aber du hast ja nicht gleich angefangen mit Moderieren, muss man dazu sagen, sondern du hast ja ein paar ganz spannende Stationen durchlaufen.
Spannend, kann man
ab
sagen.
Dem Jahr 2000, möchte ich dazu nochmal betonen, ich habe mir das Video angeguckt, warst du Tänzerin der Gruppe Bellini. Und ihr seid ja relativ häufig auch auf großen Bühnen und so aufgetreten. Wie war das? Also du weißt ja, dass ich ein unfassbar guter Tänzer bin.
Mhm. Schade, dass man das beim Podcast nicht so gut
kann man nicht sehen.
So Mist.
Aber wie war das denn damals für dich? Also war das wenn du gesagt hast, Studium und alles, war das etwas, was du schon immer gerne auch gemacht hast oder war das ein Zufall?
Nee, also ich habe mein Leben lang tatsächlich, ehrlicherweise fing das an schon mit 2, 3, weil ich immer so x-beinig gegangen bin und meine Eltern gesagt haben, okay, wenn sie die Füße vorne immer so zusammen macht, können wir daran was tun. Und dann haben sie mich ins Ballett gesteckt, tatsächlich schon mit 2,5 oder sowas. Und dann ist das Ballett so eine berufsvorbereitende Gruppe geworden, die mich dann 4-mal die Woche, das war mir dann irgendwann so mit 11, 12 einfach ein bisschen zu viel, bin ich raus. Dann habe ich mich aber ein Jahr gelangweilt neben der Schule und bin dann zur rhythmischen Sportgymnastik gekommen und habe das auch richtig als Leistungssport in so einem Kader gemacht und so, war auch ein paar Mal Landesmeisterin tatsächlich. Also tatsächlich könnte ich auch jetzt meinen Fuß noch hinters Ohr ziehen und so und habe das leidenschaftlich neben der Schule gemacht, dann auch 4-mal die Woche 5 Stunden trainiert, also das gleiche in Grün im Prinzip, konnte einfach nicht ohne. Großes Vorbild natürlich Magdalena Breschka, die natürlich da irgendwie vielfache deutsche Meisterin und so zu der Zeit war. Also so gut war ich lange nicht, so intensiv habe ich es aber auch lange nicht gemacht. Ich hatte noch ein Leben daneben, aber es war schon als Teenager sehr beeinflussend, Leistungssport zu machen. Also
aber
ich war
wolltest
jetzt
du das auch beruflich machen oder war das
Nein.
für dich in der Teenagerzeit was als
nee.
Schöner Ausgleich?
Ja, natürlich. Also jeder träumt mal irgendwann davon, Balletttänzerin zu werden, diese brotlose Kunst im Prinzip. Ja, aber nee, ich glaube, ich hatte vielleicht noch als kleines Mädchen, aber doch dann ziemlich schnell nicht mehr die Illusion, damit irgendwie mein Geld zu machen oder auf eine Bühne zu gehen oder zum Fernsehen. Das war tatsächlich, ich wollte immer bei der Lufthansa arbeiten. Und da wird tatsächlich immer ausgeschaut, welches Studium ich dafür machen muss, dass ich da irgendwie, ja, weil ich Reisen und Sprachen und Menschen
und Zahlen, hast du auch gesagt. Zahlen war auch etwas, was dich immer, ne?
Ja, Zahlen tatsächlich war auch so ein kleines Mathe-Kind tatsächlich, was man ja einer Frau irgendwie eher nicht so zusagt. Das war auch tatsächlich eins meiner Abi-Fächer. Mathe und dann auch wegen Sprachen, aber Sprachen nicht, weil ich so obertalentiert bin, Französisch und Englisch LK, sondern weil ich einfach dieses Reisen immer im Blick hatte und immer dieses viele Menschen treffen und sich mit denen dann auch unterhalten können. Deswegen auch kein Latein. Ich hatte damals, war auf dem Lateingymnasium und Französisch wählen war echt uncool. Da gab es maximal, irgendwie hat man da eine Klasse zusammengekratzt. Aber ich wollte dann Französisch machen, weil ich das ja dann auch anwenden kann und weil ich dann mehr Leute auf dieser Welt treffen kann, mit denen ich mich unterhalten kann. Also das hatte ich schon relativ früh tatsächlich. Und wie gesagt, ich habe dann BWL tatsächlich studiert, nur weil es irgendwelchen Broschüren, ich wollte erst Pilotin werden. tatsächlich. Und dann war das aber eine sehr teure Ausbildung damals, die man vorfinanzieren musste. Und dann habe ich mich da nochmal besonnen und habe dann überlegt, so viel Geld und das ist vielleicht doch nicht. Und dann habe ich mich informiert, welchen Beruf die am meisten einstellen bei der Lufthansa. Und das waren BWLer oder VWLer. Und deswegen habe ich tatsächlich BWL studiert damals.
Ach, das ist ja spannend.
Um so ein internationalen Unternehmen zu arbeiten. Und dann bin ich ja, Vordiplom habe ich auch gemacht, aber kurz vorm Diplom bin ich dann tatsächlich so ein bisschen auf Abwege geraten, tatsächlich mit Viva und Bellini. Du hast ja gerade auf Bellini angespielt, da war ich übrigens seit 98 schon.
Ach, 98 bist du
ja, okay. Also relativ früh und da war ich auch nicht nur Tänzerin, sondern tatsächlich volles Mitglied
ja, genau.
der Band.
Ja, also Entschuldigung, ja, ja. ich wollte das also, jetzt, ich habe dich auch singen, genau, aber das ist ja ganz spannend. Also Pilotin und dann gehst du zu Bellini als Sängerin und Tänzerin. Wie bist du da hingekommen?
Tatsächlich über ein Casting. Also jedes Mädchen, damals hat natürlich nicht Popstars oder so, sondern jedes Mädel finanziert ja sein Studium irgendwie über Promotion-Jobs mhm. oder so irgendwie Schuhmodel auf irgendeiner Schuhmesse oder irgendwie Hostess auf einer Messe oder Hostess im Stadion war ich auch und so. Und über diese Promotion-Agentur, die hatte einen verzweifelten Anruf dieser Band erhalten, dass die irgendwie ein paar Mitglieder aufgrund von Drogen-Eskapaden auswechseln mussten, so ungefähr. So ungefähr war es tatsächlich. Die gab es ja erst seit 97 und der ein oder anderen war der Erfolg zu Kopf gestiegen. Und ich hatte wirklich von Tutenblasen keine Ahnung, hatte noch eine Ausrede gefunden, hat gesagt, ich kann an dem Tag, ich muss in die Uni, ich kann da nicht. Und dann war es aber ein Feiertag. Dann habe ich gesagt, okay, ich will meine Agentur nicht enttäuschen. Also es ist wirklich, ich mag das ja eigentlich nicht, wenn Leute immer sagen, ich bin nur bei Germany's Next Topmodel, weil mich die Mutter meines Freundes angemeldet hat und ich wollte eigentlich gar nicht. Aber das war wirklich so ein Zufallsdingsbums. Ich bin dann dahin, um meine Agentur nicht zu enttäuschen und plötzlich war ich in der Band. Ich werde das nie vergessen, wie ich meine Eltern anrufe und sage, ich bin jetzt in so einer Band. Und am nächsten Tag bin ich mit dem Privatjet vom DFB zum Pokalfinale ins Olympiastadion, damals Bayern, Dortmund geflogen und bin da im Olympiastadion vor 70.000 Leuten aufgetreten. Und da kannst du dir mal meinen Papa vorstellen, was danach am Telefon los war. Ja, der hatte dann verstanden, in was seine Tochter da reingeraten war.
Gab es richtig Ärger?
Nein. Der fand es super.
Der fand es super, weil ja, beim DFB. Aber wie war das denn vor 70.000? Ich meine, das sind jetzt, also die haben natürlich alle auf euch gewartet.
Nee, nicht.
Auf Berlin.
Die wollten unbedingt, dass die Halbzeit vorbei ist und endlich weiter Fußball gucken können. Nee, also es war natürlich ein Riesenerlebnis. Aber wenn ich mir den Auftritt angucke, war er natürlich grauenvoll. Ich hatte mein Mikro tatsächlich nie da, wo es sein sollte. Weil sowas muss man ja tatsächlich, ob man es glaubt oder nicht, auch erstmal lernen, ja? Tanzen und singen gleichzeitig. Das heißt, mein Mikro war meistens da, wo die Tanzbewegung war und nicht vorm Mund. Ja, wir waren ja mehrere in der Gruppe, das hat sich dann irgendwie ausgeglichen. Es war sehr chaotisch und ich werde es nie vergessen. Wir hatten also diesen mega oberglamourösen Auftritt und alle meine Jungs in der Uni und so hatten das natürlich gesehen und waren jetzt alle irgendwie völlig infiziert und die Anne ist jetzt da bei Bellini. Und dann sind wir am gleichen Abend noch mit diesem Privatjet zurück zu irgendeinem Straßenfest geflogen in Bonn, wo wir dann in so einem Mini-Zelt irgendwie total verschrabbelt im Regen aufgetreten sind. Also ist man dann wieder zurück auf den Boden der Tatsachen geholt worden.
Ach, Wahnsinn,
also ich habe halt alles gemacht, ne? Die großen Glitzershows, aber auch eben die kleinen Mini-Zelt-Straßenfeste da, ne? Also gab beides. Manchmal an einem Abend, wie da an diesem allerersten Abend, wo ich für Bellini auf der Bühne stand.
Unfassbar, aber das ist doch trotzdem eine geniale Zeit. Also das kann ja nicht jeder sagen, nee. Ne?
Und das während des Studiums bin ich halt wirklich durch die Welt gereist, ne? Ich war wirklich Libanon, ich war wirklich überall. Wir sind in Beirut aufgetreten, wir waren in Kasachstan, also wirklich in den verrücktesten Ländern, wo dieser Song irgendwo in den Top Ten war. Und das war er in 72 Ländern tatsächlich damals, sind wir aufgetreten.
Ha? Ey, wie cool.
War lustig. War ein schöner Studienjob.
Ja, aber wann hast du denn gesagt, das ist jetzt nichts mehr? Oder ist das selber sozusagen implodiert dann ab einem bestimmten
Ehrlicherweise,
Punkt?
Ehrlicherweise habe ich dann noch einen kleinen Ausflug gemacht zu Fresh Caramel. Das war auch eine ganz tolle
Fresh Caramel. Was hatte denn Fresh Caramel für einen Song?
It's Weekend Time. Hier ist unser Song. Naja, und damit bin ich dann tatsächlich mit DJ Bobo, René, ein ganz toller Typ, übrigens auf Tour gewesen in der Vorgruppe. Das hat dann aber nicht so gefruchtet alles. Und dann bin ich tatsächlich, als dann mein Konto, ich habe ja weiterhin studiert, so gegen Null ging. Da habe ich dann überlegt, okay, ich muss jetzt mal irgendwie wieder was machen. Und dann habe ich tatsächlich bei diesem Manager von Bellini angerufen und habe gesagt, ich weiß, ihr habt mich ersetzt. Ich wollte nur sagen, ich wäre jetzt wieder available. Und der sagte, du, das läuft eh mit der neuen Gruppe nicht so ganz. Wir brauchen wieder jemanden, der da so ein bisschen in charge ist. Und die Bühnenmoderation, so kam ich übrigens zur Moderation, Person übernimmt. Und dann habe ich gesagt, Halleluja, manchmal fügen sich ja die Dinge so im Leben und bin dann zurück zu Bellini. Dann wollte ich nochmal aufhören, als ich bei Viva dann angefangen habe tatsächlich.
Viva Club Rotation.
Yes. Dieses Geschrei aus den Clubs, du weißt schon.
Das war eine der ganzen, es gibt zwei Sendungen, die ich geliebt habe. Einmal Viva Club Rotation, weil die so absurd war. Genauso.
Vor allen Dingen mit Daisy D war
ja, genau. Und bei MTV gab's, ich weiß gar nicht, wie diese Sendung hieß, wo sie immer die ganzen Leute an so einen Pool gestellt haben.
Oh ja, stimmt.
Und dann haben die alle gedanced und dann stand einer da in der Mitte und hat immer so, yo, yo, yo. Und dann hat er immer gesagt, und als nächstes kommt der und der Held. Und dann fing er selber an zu tanzen und ließ das Mikro fallen und dann ging die Krankamera immer raus und dann dancen alle da und ich dachte so, was für ein geiles Leben, ey. Ich wäre genau jetzt gerne da.
War das nicht auch was hier in diesem, das wurde doch immer auf Ibiza in diesem, wie hieß denn der Club? Da wurde das immer aufgezeichnet.
Ushuaia.
Ushuaia, das ist heute, aber das war damals, da wurde auch dieser tolle Film Pura Ibiza, für den wir als Bellini den Soundtrack gemacht haben. Wie hieß denn dieser Club? So ein Club auf Ibiza, am Playa del Bossa, der so richtig, wo immer die Flugzeuge drüber rauschen. Ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall ja. Ich weiß, wovon du sprichst. Das war natürlich ganz toll damals, diese MTV.
Okay, also das heißt, die erste Moderation. Aber hast du denn eine Sympathie durch diese Karriere, also Teil deiner Karriere zu Tanzfilmen oder zu Musicals? Oder ist das überhaupt nichts für dich?
Boah, nee, also Musical gar nichts. Also Musicals finde ich ganz
schwer.
Also
wirklich,
also ich gucke gerne ein Musical von mir aus noch auf der Bühne, aber bloß nicht auch deutsch, finde ich das ganz schlimm. Tatsächlich finde, das kann man in London super gut mal machen. Also es ist aber auch so ziemlich, also London oder New York. Aber ansonsten muss ich ehrlicherweise sagen, also so ein, oh Gott, das darf ich ja gar nicht sagen. Also nee, also Musicals mal als Erlebnis, aber was ich ganz schlimm finde, sind wirklich Musical-Filme. Also bis auf La La Land, muss ich ja sagen, also das war wirklich, hat mich...
Aber da ist ja auch Ryan Gosling dabei.
Ja, ist ja, da schließt sich der Kreis ja wieder da. Genau, da sind ja die zwei wieder dabei, beziehungsweise auf jeden Fall Ryan Gosling. Nee, also Musical-Filme, also Mama Mia hat mir ein regelrechtes Traumata verpasst. Also Pierce Brosnan und... hier Meryl Streep da irgendwie singt, ist nicht mein Ding. Ist das dein Ding? Du grinst so vor dich hin.
Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damit auch meine Probleme. Es gibt so ein paar Sachen, die sind jetzt ja, also sowas wie Chicago, okay. Greatest Showman finde ich schon wieder besser. Die Frage ist ja auch, was ist ein Musical-Film? Ne? Also wenn ich so in der Vergangenheit, ist Footloose ein Musical? Nein, aber das ist ein Musikfilm, den finde ich schon ganz cool.
Aber und hier, Bohemian Rhapsody natürlich. Ja. Also ist das ein Musical? Nein.
Jein.
Ja, da sind geile Songs von Queen drin, aber die laufen ja nicht singend durch ihr Wohnzimmer. Das finde ich halt
aber
schlimm.
Aber darf ich dir ganz kurz was sagen? Wenn du dich bestätigt fühlen möchtest in deiner Meinung zu Musical, Film. Tu mir einen Gefallen. Setz dich einen Abend mal hin.
Mit Ross Anthony.
Nein. Setz dich ein. Ja, mit Ross auch. Mit deinem Mann und guckt euch Cats an. Cats ist für mich, also ganz im Ernst, und das sage ich wirklich im Ernst, ne, es gibt ganz wenig Filme auf diesem Planeten, wo ich entweder zusammengebrochen bin vor Lachen oder die ich ausgeschaltet habe. Ich habe ausgeschaltet Transformers, den letzten. Mhm. Den fand ich grauenhaft. Das habe ich nicht ertragen. Noch nicht mal im Flugzeug ertragen. Aber Cats, das ist für mich der unfassbarste Filmunfall der Geschichte. So eine Scheiße, wenn ich das mal auf gut Deutsch sagen kann, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Also das kannst du dir angucken.
Da haben sie sich doch in ganzen Oscar-Verleihungen auch mal drüber lustig gemacht.
Alter, aber ey, die Kostüme, die Songs, es ist grauenhaft. Aber okay.
Also La La Land, wie findest du La La Land?
Super.
Also das ist schon, also ich muss wirklich sagen, also das ist ein Musical für mich mit diesen tollen Kostümen und diesem Retro-Arty verpackt. Also das macht für mich Sinn. Das ist so ein Gesamtkunstwerk. Ja, aber dieses erzwungene Mama Mia-Driss, wie gesagt, also Cats habe ich mir nicht tatsächlich.
Nein, aber ich wollte nur sagen, nee, mach's auch nicht. Aber wenn ihr mal einen Abend sagt, so, komm, wir fangen mal was Lustiges an und beeiern und
am
so.
Am besten mit vielen Leuten, oder?
Ja, genau.
Und richtig so ein bisschen einen im Tee.
Genau. Also keine Termine und so einen leichten Glimmer und dann guckt ihr Cats. Da habt ihr richtig Spaß
dran. Okay, gut.
Ich stelle mir die ganze Zeit vor, also mit deiner Vergangenheit, mit Tanzen und so, ich stelle mir die ganze Zeit mal so eine Party vor und dann auch noch Wayne und dann auch noch deinen Schwiegervater und so. Also singst du zu Hause?
Nein, ich kann auch nicht gut singen. Also bis gar nicht.
Kann
also
Wayne denn eigentlich singen?
Der kann ganz gut singen. Tatsächlich würde er aber nicht von sich selbst behaupten. Also er ist da eher schüchtern, sagen wir mal so. Und ich glaube, das ist auch so dieses Ding, bloß nicht in die Fußstapfen vom Dad, glaube ich auch, ne, so ein bisschen. Aber er kann das eigentlich ganz gut. Unser Kleiner singt übrigens von morgens bis abends. Ich bin gestern erst irgendwie von der Kita abgeholt und dann hieß es irgendwie, also ihr müsst da irgendwas machen. Der singt uns den ganzen Tag einen vor. Ist echt ganz witzig.
Aber was singt er denn?
Ja, er singt so, also zum Beispiel, er singt Frère Jacques, ne, und dann natürlich irgendwie so, oder ja, genau, aber dann singt er das mit den Dingen, die er vor sich sieht. Also Motorrad, Motorrad, so, ja, singt er das dann. Also er findet dann, oder Auto da, Auto da. Also er kreiert schon seine eigenen Texte tatsächlich, ne, so einfach. Oder A, B, C, D, E, F, G, liebt er. Ja, das ist nur das halbe Alphabet, da ist ja auch erst zwei, aber solche Sachen verrückt, also mag er. Aber du wolltest die Party wissen zu Hause, ja, also Party ist bei uns zu Hause immer, aber nicht so mit Singen. Also außer, wie gesagt, der Kleine. Ich gröle schon gerne durch die Gegend und tanze auch so gerne den halben Tag, wenn es die Situation zulässt. Aber ja, also wir sind jetzt nicht, dass wir uns irgendwie zum Singen treffen und auch mit Howard nicht. Also wenn Howard zu uns kommt, singt er uns auch nicht erstmal einen vor. Keine Sorge.
Nee, das ist ja absurd. Ne? Das ist genauso wie wenn man denkt, Comedian kommt nach Hause und macht den ganzen Abend nur Witze. Ist ja auch Quatsch.
Quatsch.
Ne? Ist ja auch nicht so, dass wir beide, ich komme auch nicht nach Hause und moderiere. Ne? Also
nee. Das ist schrecklich.
Anne, es gibt so eine schöne Rubrik, die wir haben, die heißt Words of Wisdom. Das bezieht sich so ein bisschen auf deine Karriere und das, was alles passiert ist, weil ich finde es wirklich schön, wie du es erzählst, wie du dich da auch zu entschieden hast und vor allen Dingen, du bist ja so ein Sonnenschein und jemand, der, du denkst nicht
pass auf,
nein, du denkst nicht viel, du machst dir nicht zu viele Gedanken.
Ja, das stimmt.
Und das finde ich total
gut. Das stimmt.
Ne?
Ja.
So wollte ich das sagen.
Ja.
Was hat dir denn beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen, würdest du sagen?
Tatsächlich geht's nicht, gibt's nicht. Also das war wirklich tatsächlich für mich so ein Motto, wo ich immer gesagt habe, also wenn ich was will, dann tue ich auch alles dafür, ja. Also dann kann ich auch sehr, sehr viel geben und 180% darunter geht nichts. Und ich glaube, das hat mich irgendwie dann immer weitergebracht tatsächlich, ja. Also ich habe mich bei allem immer voll reingehangen. Also so eine halbe Sache, dann habe ich es lieber gar nicht gemacht tatsächlich. Also ich habe oft auch Jobs oder so, das ist auch heute noch so, dass ich eher, wenn ich nicht so viel Zeit habe oder sag, Family Time ist mir wichtiger, dass ich eher doch relativ viele Jobs heutzutage absage, weil ich sag, nee, da könnte ich jetzt nur so vorbeirauschen, ist nicht mein Ding. Also und es macht mir auch voll Spaß, mich dann in Themen einzuarbeiten für einen Job beispielsweise, ja, von denen ich zum Beispiel keine Ahnung habe. Wenn ich jetzt für eine Firma mit Elektroautos oder sowas mache oder was auch immer, dann wirklich mich auch mit dem Thema zu beschäftigen. Nicht, weil ich die Oberstreberin bin, sondern weil ich finde, man soll solche Gelegenheiten im Leben nutzen, sich irgendwie zu informieren über Dinge, die einem so im Leben normalerweise nicht vor die Füße fallen, ja. Und so habe ich eigentlich alles, was ich gemacht habe, immer 100.000% gemacht und oder gar nicht.
Super.
Ich glaube, so kann man, und tatsächlich dieses, sich nicht so viele Sorgen machen. Also wir haben da, das ist ja bei uns zu Hause tatsächlich, der Wayne ist der Planer, der Stratege, der Organisator, sag ich jetzt mal, der tatsächlich sich manchmal hinsetzt und sagt, also wenn wir jetzt so und so viel Geld im Monat ausgeben, dann könnten wir Stand jetzt noch bis 2056 leben. So. Also so der rechnet so solche Planspiele, ne? Tatsächlich. So bin ich ja gar nicht tatsächlich. Also ich bin das Gegenteil davon. Ich bin eher so, lass uns doch den Tag heute genießen, als auszurechnen, wie lange wir von dem Geld noch leben könnten. Aber ich glaube, das macht uns dann auch als Mischung aus. Und ich bin jetzt auch nicht nach mir die Sinnflut. Aber wenn du weißt, du hast natürlich einen Partner, Yin-Yang-mäßig, der sich ja schon um den Hardcore kümmert, dann kannst du natürlich auch mehr loslassen und, sag ich jetzt mal, von der Hand in den Mund leben, in Anführungsstrichen.
Ja, aber ich glaube, das ist schon besser. Also ich finde das schon toll, wenn man sagt, entweder mache ich es ganz oder gar nicht.
Ja.
Gibt es einen Ratschlag bisher, auf den du auch gerne verzichtet hättest? Es gibt ja immer viele Leute, die ankommen und bestimmte Dinge einfordern, sagen, wie man es machen soll. Oder gab es das gar nicht?
Naja, also es gibt natürlich immer Leute, die einen beraten, aber ich bin da relativ resistent. Das werden auch meine Eltern und mein Mann dir bestätigen. Also ich habe schon auch sehr meinen eigenen Kopf tatsächlich. Also
ich dich gar nicht fragen, das weiß ich ja selber. Nee. Ich arbeite jetzt auch schon ein paar Mal.
Okay, wie äußert sich das denn?
Nö, also ich das Schöne ist, du bist da, also ich glaube, je länger man sich kennt, du brauchst ja jetzt bei mir auch keine Diplomatie mehr. Ne? Du kannst ja, musst ja nicht bei mir um heißen Brei rumreden, sondern du bist da sehr straight, aber das mag ich ja auch. Also ich finde, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man miteinander arbeitet und ich habe das Gefühl, man redet irgendwie aneinander vorbei, nur um sich da gegenseitig nicht zu erzählen, was Sache ist.
Irgendwie.
Und das haben wir ja. Also Wir beide haben das ja, wenn wir schon mal, wir machen jetzt ja leider nicht mehr so viele Shows, aber wir haben ja ein paar Sachen auch in der Vergangenheit gemacht, neben den Oscars, aber ich finde das mit den Oscars einfach, ich finde das passt. Also ich weiß, ich kann mich da auf dich verlassen und du weißt, du kannst dich hoffentlich, denkst du dasselbe, du kannst dich auf mich verlassen.
Aber sowas von.
Und das funktioniert ja, also insofern finde ich das gut. Aber gibt es denn einen Ratschlag, den du bekommen hast, vielleicht auch von deinen Eltern oder von deinem Mann, der dir ganz besonders wichtig ist?
Also ich fand zum Beispiel damals, meine Eltern sind beide tatsächlich eher so akademisch. Mein Papa ist Professor an der Uni bis letztes Jahr gewesen, sehr lange. Meine Mama war Lehrerin und demnach war halt so ein BWL-Studium natürlich klassisch und richtig und gut und so. Und als die mir damals gesagt haben, als ich da durch Zufall in dieses Bellini reingerutscht bin und die verzweifelt angerufen habe, ob ich denn jetzt sowas, sag mal, Oberflächliches machen soll, ne? Und die mir gesagt haben tatsächlich, ja, probier's doch einfach aus. Du kannst doch auch nächsten Monat wieder gehen, ja? Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, dass meine so, sag ich mal, vergleichsweise konservativen Eltern damals gesagt haben, hey, das ist so eine neu moderne Band und wir haben eigentlich keine Ahnung, aber irgendwie kann sie da irgendwas, was andere nicht können, weil sie hat sich da bei dem Casting durchgesetzt und probier's doch aus, mach es doch einfach mal. Das hat mich damals echt tief beeindruckt. Ich wusste ja insgeheim, sie gefährden damit ihr eigenes BWL-Studium ein bisschen, was am Ende des Tages ja auch im letzten Atemzug, ich habe wirklich alles gemacht, bis auf die Diplomarbeit schreiben, ja auch tatsächlich dann so ein bisschen leider für sie nach hinten losgegangen ist. Aber im Prinzip haben sie eine rundum glückliche Tochter jetzt und sind darauf stolz. Tatsächlich tut denen so Fernsehen und so, beeindruckt sie gar nicht. Aber dass ich meine Sachen eben 100% mache und gerne mache und gut mache, das finden sie, glaube ich, toll. Und da sind sie auch immer irgendwie, wenn sie können, irgendwie kommen sie nach Köln und gucken sich das an und so. Aber nicht, weil sie irgendwie das Fernsehen an sich toll finden, sondern ich glaube eher die Leidenschaft, mit der ich das mache. Mein Job, ne?
Aber versuchen ist doch eigentlich das Beste, was man auch weitergeben kann.
Ja.
Ich glaube, das ist ja das Problem, dass ganz viel verkopft wird. Und das meinte ich ja vorhin auch mit, du denkst nicht zu viel über diese Dinge nach, sondern du hast ein gutes Bauchgefühl, einen guten Kompass und sagst entweder ganz oder gar nicht. Mhm. Und wenn du sagst, ich mach's, dann versuchst du's. Und das ist ja das Coolste. Mhm. Was nimmst du nicht fürs Selbstverständliche? Was ist für dich keine Selbstverständlichkeit?
Boah, alles, ehrlicherweise, mein ganzes Leben. Ich bin tatsächlich jeden Tag dankbar dafür, dass wir in diesem tollen Land leben dürfen und dass wir jetzt in meinem Fall, dass ich meine Leidenschaft als Beruf leben darf, dass ich ein gesundes Kind habe, dass ich eine tolle Beziehung habe. Dafür bin ich tatsächlich jeden Tag dankbar. Und dass meine Eltern noch, muss man ja dann irgendwann leider auch sagen, da sind, dass Waynes Eltern da sind, dass wir als Familie irgendwie alle gesund sind, mehr oder weniger abgesehen von Zippeleins hier und da. Also dafür bin ich tatsächlich jeden Tag dankbar. Das kann man wirklich, also jeden Tag, wenn ich in den Sender fahre, bin ich dafür dankbar tatsächlich. Und jeden Tag, wenn ich nach Hause fahre, bin ich wiederum dankbar, in unsere kleine Villa Kunterbunt zu fahren und da die Tür aufzumachen. Und der Kleine steht da. Also für diese Sachen bin ich wirklich jeden Tag sehr dankbar.
Was bedeutet in dem Zusammenhang für dich Erfolg?
Erfolg bedeutet eigentlich genau das, dass man seine Leidenschaft leben darf und diese Sache einen glücklich macht, möglichst jeden Tag. Und das tut's, also das ist für mich wichtig, dass ich nicht gelangweilt zu einem hochangesehenen Job gehe. Ich wollte auch mal dann so im Zuge von Lufthansa und so Unternehmensberaterin werden, der irgendwie ein Ansehen hat oder sowas. Jetzt hat Moderation auch ein Ansehen, aber das ist für mich nicht das Wichtige an meinem Job, sondern dass ich jeden Tag glücklich dahin gehe, das ist für mich Erfolg tatsächlich.
Sehr schön. Ich würde gerne nochmal auf eine Episode deines Lebens eingehen, was, glaube ich, wenig Leute wissen. Aber du bist ja eine richtige Gamerin gewesen.
Oh mein Gott.
Also kommt da.
SKXXS, ja. Schrittkommando. Mein Name war SKXS. Kleine Anspielung auf meine Kleidergröße. Schrittkommando war mein Clan. Ja, aber das war ehrlicherweise so ein verrückter Ausflug. Ich war mit einem...
Ja, aber du warst ja richtig auch in so einer Game-Gang drin, ne?
Ja, aber das lag eher an meiner Beziehung tatsächlich. Ich war... mit dem Alex damals zusammen in meinem Studium, der hat mit mir studiert und der hat tatsächlich die European League damals nach Deutschland sozusagen geholt. Der war so einer der Vorreiter, Turtle Entertainment hieß damals sein Unternehmen. Das hat er so unterm Studium irgendwie mit ein paar Kumpels gegründet, hatte dann mittlerweile irgendwie 60 Mitarbeiter und so. Also das war damals, er hat so die Anfänge dieses Gamings irgendwie mitgemacht und mit zu uns tatsächlich nach Deutschland geholt und so. Und da war ich halt natürlich nah dran. Und das war dann eher so, dass ich dann auch da so ein bisschen, es war jetzt nicht so meine Art zu sagen, das ist mir doch wurscht, was mein Mann da macht und ich mache dann ein bisschen Studium und dann irgendwann Bellini, sondern ich habe mich dafür dann interessiert, warum macht denn der so komische Sachen und warum sperren die sich denn den ganzen Tag in so Räume ein und machen Turniere am Computer. Das hat mich dann natürlich interessiert und was ist denn da jetzt so challenging an solchen Quake-Spielen und was weiß ich alles. Und das habe ich dann mal ein bisschen mitgemacht, aber ernsthaft, also nicht.
Das ist ja zum Beispiel ein Riesenthema auch, also weil Videospiele ja so unfassbar erfolgreich sind und das wird ja immer realer auch mittlerweile, dass man ja immer noch versucht, diese Transition zu schaffen zwischen Game und Kino und es gibt ja leider Gottes keinen richtig coolen Kinofilm, der auf einem Spiel basiert. Also ob das jetzt von...
Tomb Raider oder was
immer. Die mit Angelina Jolie war natürlich sehr darauf angelegt, dass die Figur das repräsentiert, was im Spiel ist, aber ja auch nicht so richtig. Und am Ende ist das ja ein bisschen in die Hose gegangen. Oder erinnerst du dich an einen Film, also Need for Speed oder sowas? Das, oder ich meine Angry Birds, das sind ja alles jetzt keine Filme, aber ansonsten...
Nee.
Prince of Persia, Assassin's Creed, leider alles ein bisschen in die Hose gegangen.
Ja, stimmt. Also wenn man so mal darüber nachdenkt, ehrlicherweise habe ich mir dazu noch keine Gedanken gemacht, aber wie so oft, Steven, hast du recht. Ja,
nee,
stimmt.
Nein, wie
ja?
so oft. Nee, aber glaubst du denn, dass daher deine Leidenschaft, spät ins Bett zu gehen, auch kommt, um
nein.
das Klischee zu befeuern?
Nee, das hat damit nichts zu tun. Okay. Nee, das hat tatsächlich damit nichts zu tun. Das ist, glaube ich, so ein bisschen familiär. Also mit meiner Mutter telefoniere ich auch manchmal heute noch um 2. Und ich, ja, wir haben so einen Familienverteiler und wenn ich dann da abends nochmal so ein paar Fotos vom Tag reinschicke, dann kommt auch also relativ garantiert von meiner Mama noch um 2 was zurück. Und das, die war ja Lehrerin, ne? Und ist dann morgens um 7 trotzdem zur Schule und ich ja auch, logischerweise während der Schulzeit. Also das ist so tatsächlich ein bisschen familienbedingt, glaube ich. Wir sind alle eher so Nachteulen.
Das finde ich echt, ich finde es total faszinierend, dass ihr in so einem Chat seid und rufst um 2 Uhr nachts. Weil wenn ich um 2 Uhr nachts meine Mutter anrufen würde, dann fällt die aus dem Bett, weil sie denkt, irgendwas passiert. Ne?
Ja.
Also das war ja eine Zeit lang auch so, ich wusste immer, wenn jemand anonym anruft, ist es meine Mutter.
Ja.
Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, hör doch mal auf. Ne? Also nimm doch mal diese
Nummernerkennung.
Dass ich weiß, dass du das bist. Ja. Ich kriege immer totale Panik.
Ja, das sind Waynes Eltern tatsächlich und Wayne, das ist diese ganzen Carpendales da. Ich gehöre jetzt auch dazu, aber ich distanziere mich davon. Die rufen alle ohne Nummer an. Also ich weiß dann immer, es ist einer der drei. Ja, also Claudia, Howard oder Wayne tatsächlich, aber das macht mich auch ein bisschen verrückt.
Sag denen das mal.
Ja, habe ich schon. Hilft nichts.
Hilft
vielleicht
nicht.
Über den Podcast hier. Liebe Familie Carpendale, nein.
Hören Sie bitte auf.
Hören Sie bitte auf damit.
Sonst gibt's Ärger. Anne, stell dir jetzt mal, ja genau, von mir. Stell dir jetzt mal folgendes Szenario vor. Du machst bei der aktuellen The Voice Staffel mit und alle Coaches drehen sich um, ob deiner schönen Stimme und deiner Performance. Zu wem würdest du gehen und warum? Nico Santos zum Kongenial Bromance Duo Haber und Gavi, zu Katterfett und Klose oder zu Forster?
Das ist sehr schwer. Vor allen Dingen, da ich ja nicht wirklich singen kann, kann ich da jetzt gesanglich nicht so rangehen. Ne? Soll ich kurz und knackig machen?
Nee, also, nee, du kannst das evaluieren. Also, aber stell dir jetzt mal vor, du hättest deine Performance hingelegt, auch gesangstechnisch, wo sich alle umgedreht hätten.
Ja, also es geht schon auch so ein bisschen darum, wie die sich um mich bemühen, ne? Und was die für Ideen hätten mit meiner Stimme und wo die ansetzen würden, was die mir noch beibringen könnten und so. Deswegen ist das natürlich jetzt sehr theoretisch, jetzt so einfach menschlich, muss ich wirklich sagen, kann ich mit allen Das sind ja jetzt mittlerweile
sechs.
Sechs, ja. Nee, warte mal.
Nee, noch mehr.
Ja, doch, sechs.
Doch, sechs, ja,
genau. Ja, mit allen Sechsen wirklich voll was anfangen, mag es natürlich irgendwie wahnsinnig unterhaltsam, aber die Bromance ist natürlich auch sehr verführerisch mit Samo und Ray, ja. Nico hat echt, also musikalisch einfach wahnsinnig viel drauf. Deswegen, und es wäre jetzt so, sag ich mal, vom Musikgeschmack auch am meisten meins. Und die Mädels natürlich sowieso Frauenpower. Yvonne ist ja sozusagen Family. Also es würde mir wirklich schwer fallen. Aber ich würde wahrscheinlich zwischen Bromance und Mark Tindy. Also nee, ich kann es dir nicht sagen. Ich finde alle toll.
Und du findest alle toll. Aber wie ist das denn für dich?
Ich moderiere es ja dieses Jahr
ja,
auch.
Nee, was ich ja total toll finde. Ich finde, es ist ja eine super Wahl und passt ja auch perfekt rein. Aber das ist doch bestimmt auch echt absurd, oder? Also das ist ja ein Erfolgsformat, das jetzt schon so, das ist jetzt die 10. Staffel,
glaube ich. Ganz genau, Jubiläum, ja.
Also zum Jubiläum holen sie dich, das ist ja auch cool. Aber wie ist das da für dich? Macht das richtig Bock? Also bringt das so deine Vergangenheit mit deiner Gegenwart zusammen?
Also es macht wahnsinnig viel Bock. Der Tore hat mich ja immer schon vorgewarnt, in Anführungsstrichen, hat immer gesagt, ey, das wäre genau dein Ding, weil ich ja eben gerne mit Menschen und so, ne? Und ich habe gedacht, ja, in der Theorie, das ist natürlich eine der tollsten Shows, die es überhaupt weltweit gibt, so oder so. Und natürlich spannend und wäre ich gerne mal dabei. Aber ich sag dir, ich bin richtig infiziert. Also vor Ort, diese Geschichten von den Menschen, die teilweise ihr Leben an den Nagel gehangen haben, um bei Voice einmal auf der Bühne zu stehen. Ja, also wirklich, da sind teilweise Schicksale bei, positiv wie negativ, die dich so packen und mitnehmen und du bist am Ende des Tages fix und fertig, einfach weil dich die Geschichten so mitnehmen, ja, und du so mitfieberst, dass dieser Mensch, den du vorher kennenlernen durftest in 10 Minuten, 20 Minuten Gespräch, da im Foyer, diese Foyer-Talks, ne, dass dieser Mensch jetzt irgendwie bitte, bitte, bitte auch weiterkommt, ja, und also du schwitzt da Blut und Wasser mit den Angehörigen und ich muss sagen, ich war erstmal total traurig, dass ich das ausgerechnet in dieser verrückten Zeit jetzt mache, also in der Corona-Zeit, wo man ja die Leute nicht drücken kann. Also ich bin ja auch jemand, ich rede zwar gerne, wie du auch gerade wieder merkst, aber manchmal finde ich es auch einfach richtig, jemanden nur zu drücken und gar nichts zu sagen. Ja, einfach, wenn dann zum Beispiel mal sich keiner umgedreht hat, dann möchte man denjenigen doch einfach nur drücken und sagen, hey, und das war trotzdem mega und ich habe Gänsehaut von oben. Und das geht natürlich gerade nicht, aber ich muss echt sagen, ich bin überrascht, wie viel man mit Worten und Blicken und teilweise durch Plexiglasscheiben und so doch an Gefühl rüberbringen kann gegenseitig. Also ich habe da so viele Menschen so lieb gewonnen und so viele Familienmitglieder auch, sag ich mal, virtuell an die Hand genommen, dass es wirklich extremst intensiv ist, diese Show zu machen. Also wirklich ein wahnsinnig emotionales, tolles Erlebnis.
Gibt es denn für dich noch eine Show, wenn du jetzt noch eine Show moderieren dürftest, ne, egal welche, gibt es da eine, von der du träumst, die du gerne mal machen würdest?
Germany's Next Topmodel.
Würdest du?
Als Zwerg, nein.
Nein, moderieren?
Nein.
Wieso als
Zwerg? Nein. Ja, weil ich ungefähr halb so groß bin wie all die Models, die in dieser Show stattfinden.
Ja, ich weiß nicht, ob die Luft da oben besser ist, ehrlich gesagt.
Naja, aber da auf jeden Fall den Überblick. Ehrlicherweise, The Voice ist schon ganz, ganz nah dran an etwas, wovon man mal so träumt in seinem Leben. Ich wüsste jetzt gerade gar nichts. Hast du noch eine?
Ja, man darf immer nicht über ungelegte Eier sprechen. Ich habe natürlich in meinem kleinen blonden Kopf so die ein oder andere Idee und Vorstellen, was ich gerne mal machen würde, aber das behalte ich für mich. Okay. Weil wenn es nicht passiert, ist das nicht schlimmer, als keiner weiß. Und wenn es passiert, kann ich ja mal sagen, das wollte ich mal machen. Aber ich bin ehrlich gesagt auch total zufrieden. Also ich glaube, ich muss häufiger, glaube ich, genauso wie du, lernen, mal Nein zu sagen, um mich da mehr fallen zu lassen. Aber das Witzige ist, meine Eltern haben mir genau das Gleiche mitgegeben, was deine Eltern dir mitgegeben haben. Und ich bin ihnen dafür so dankbar. Ne? Dieses, mach es. Was soll denn passieren? Also wenn du es nicht machst, ärgerst du dich im Nachhinein vielleicht noch viel mehr drüber. Aber dann mach es auch mit der Konsequenz, das durchzuziehen. Und dann, wenn es nicht geht, dann lässt du es einfach.
Also, ist das Problem?
Genau, also es ist ja nicht so, dass du im OP stehst und jemanden operierst und dann gehst du nach einer Stunde, weil du merkst, du kannst es nicht.
Ja, sondern und der arme Mensch stirbt.
Genau, also jetzt mal um drastisches Beispiel zu nehmen, aber das finde ich ist das Schönste und genauso wie du habe ich das Privileg, tolle Sachen auszuprobieren und viele Menschen zu treffen und das war immer, ehrlich gesagt, das, was ich am meisten mag.
Ich glaube aber, dass es bei uns auch in unseren Anfängen ein bisschen leichter war, weil es dieses Instagram und dieses Social Media nicht gab, wo alles immer so perfekt von zu Hause aus bei allen funktioniert. Ne? Ich glaube, dass man heute so viele, einerseits hat man es natürlich leichter, was zu machen, weil man es einfach von zu Hause kann, indem man ein Ringlicht aufstellt und einen Handyständer und dann macht man mal. Man muss sich allerdings auch gegen viel mehr durchsetzen als wir damals, sag ich jetzt mal. Bei so einem Casting von Viva kamen irgendwie, weiß ich nicht, 100 Leute. Heutzutage hast du Hunderttausende da draußen, die auch ihr Handy aufstellen. Aber
ich glaube, Qualität setzt sich am Ende immer durch. Oder Authentizität. Ich glaube,
genau. Heute habe ich echt einen Sprachkollaps.
Heute nicht, aber ich weiß ja, was du meinst. So. Ich weiß ja, was du meinst. Ich glaube aber trotzdem, dass sich da so viel Neues auftut und verschiebt. Und man muss ja ganz ehrlich sagen, durch das, was jetzt auch heutzutage passiert, die Möglichkeit, ne? Also wenn du jetzt auf die Musik eingehst zum Beispiel, wie viele Leute hätten wir niemals gesehen? Mhm. Ne? Also ob das ein Justin Bieber bis zum Ed Sheeran ist, ne? Weil früher gab es einfach das Nadelöhr, da waren die Plattenbosse die Kontrolettis. Jetzt
kann man es selber schaffen.
Ne?
Ja.
Also deswegen, ich finde, es hat alles was, ne? Mhm. Aber deswegen ist ja auch so beeindruckend, wenn man dann so lange dabei ist wie du. Ich habe noch ein Szenario, das ich dir gern beschreiben möchte. Du sollst bei den Oscars auf der Bühne das Abschlussmedley tanzend begleiten. Wer wäre dein Tanzpartner? George Clooney? Wayne? Oder ich vor 15 Jahren?
Oh, Sahnehäubchen, Sahnehäubchen und Sahnehäubchen. Boah, Steven. Also natürlich du vor 15 Jahren. Als wir uns versprochen haben, dass wir heiraten, wenn wir keinen anderen mehr finden.
Ja, das ist deine Wahl. Also zum Glück ist das ein Podcast, weil jetzt würde man sehen, dass ich echt, ich bin richtig rot geworden. Ich bin total berührt. Ich bin echt, ist mir gerade unangenehm. Ich stelle einfach schnell die letzte Frage, leider, Anne. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
La La Land.
La La Land? Ey, wie geil. Aber das, ja, stimmt. Aber bei La La Land, finde ich, hat eine schöne Kombi aus Spaß, totaler positiver Lebensfreude und das passt auch zu dir.
Dankeschön.
Anne, ich schätze dich. Du weißt, dass ich dich am liebsten jetzt abknutschen würde. Danke dir für deine Zeit.
Danke dir.
Also, denkt dran, all das gibt es auf Disney+. Meldet euch jetzt unter disneyplus.com an und seid mit nur 6,99 Euro im Monat dabei. Viel Spaß! Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.